Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Woche und eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Olympiasiegerin, Weltmeisterin, mehrfache Europa- und deutsche Meisterin im Beachvolleyball, Kira Walkenhorst. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn Sie sich in den Januar vergangenen Jahres versetzen, wie ging es Ihnen da?
Sehr bescheiden, würde ich sagen. Also es war natürlich ein Prozess, der ein bisschen länger gedauert hat, auch für mich im Kopf klar zu werden, welche Option habe ich, und musste letztendlich nach langen Überlegungen dann die Reißleine ziehen. Mein Körper hat es leider nicht mehr hergegeben, dass ich weiter meinen Sport ausüben kann oder mein Hobby, den ich ja zum Beruf machen durfte, weiter ausüben kann. Und um da auch Laura nicht im Wege zu stehen.
Laura Ludwig, mit der Sie olympisches Gold geholt haben.
Genau, mit der Plan dann war, Tokio wieder zusammen anzugreifen. Da fing die Qualifikation bald an, da musste ich mich dann ja recht zügig eigentlich entscheiden, was mache ich, halte ich Laura weiterhin und wir gehen eventuell das Risiko ein, dass ich nicht fit bin und wir nicht zusammen spielen können. Dann wird es auch schwer für Laura, eine neue Partnerin zu finden. Oder ziehe ich jetzt meine Reißleine, gebe Laura den Weg frei, dass sie sich eine neue Partnerin suchen kann, und ich gucke mir das Ganze von außen an.
Ja, und Sie haben sich dann für den Rücktritt entschieden. Wie ist das, wenn man mit Ende 20 den Rücktritt von der Profikarriere erklären muss?
Erklären muss war tatsächlich eigentlich gar nicht so schwer, sondern eher schwer, die Akzeptanz selber zu finden, dass man nicht mehr das machen kann, was einen Spaß gemacht hat, was man, ja, was die Leidenschaft war oder was man die letzten Jahre sehr intensiv verfolgt hat. Trotzdem muss ich sagen, war es für den Schritt, hat es mir sehr geholfen, dass ich zu Hause eine tolle große Familie hatte, die mich da aufgefangen hat und mir auch gar nicht so viel Zeit gegeben hat, drüber nachzudenken, was ich alles verpasse, sondern direkt die Zeit anders versüßt hat.
Ja, Sie sind Eltern geworden, Drillinge, also da ist jede Menge dann auch zu Hause zu tun. Aber Sie waren vorher, ich glaube, sogar 10-mal operiert worden. Wie sah das mit den Schmerzen aus? Also Sie mussten körperlich, glaube ich, ganz viel aushalten.
Ja, also Schmerzen gehörten auf jeden Fall täglich dazu. Für mich im Leistungssport auch immer ein Thema, was, denke ich, dazu gehört, weil man doch immer wieder an sein Limit trainiert, immer wieder an seine Grenzen geht und ja leider auch sehr häufig darüber trainiert habe. 10 OPs waren natürlich knackig, gerade wenn man weiß, was es bedeutet, danach wieder zurückzukommen. Also man ist für ein paar Wochen oder Monate außer Gefecht gesetzt, fängt wieder eigentlich bei Null an, muss wieder Muskeln aufbauen, wieder an den Ball rankommen. War eine harte Zeit, aber mit dem Wissen, dass man irgendwie das selber in der Hand hat, fiel es mir gar nicht so schwer, weil ich wusste, okay, ich kann jetzt selber dafür wieder alles geben, dass ich wieder an meine Leistung anknüpfen kann. Und an die Schmerzen hat man sich eigentlich fast irgendwann gewöhnt gehabt, aber im Januar war es dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, das geht nicht mehr, und wenn man 10 Minuten am Tag nur trainieren kann und dann wieder in der Rippe rausspringt, war es einfach ja nicht mehr möglich.
Ja, Laura Ludwig hat über Sie mal kommentiert, sie würde nie abbrechen, selbst wenn ihr der Arm abfallen würde. Ich glaube, Sie haben auch bei einer WM mal unter entsetzlichen Schmerzen dennoch auch gespielt. Das ist für Sie tatsächlich zur Normalität geworden.
Ja, das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Für mich gehört es dazu. Musste aber sagen, dass wir einfach eine fantastische medizinische Betreuung bei den Turnieren oder auch drumherum hatten, die es uns ermöglicht haben, da überhaupt dann auch spielen zu können oder trainieren zu können. Bei der WM war es tatsächlich so, dass ich mit sehr starken Schulterproblemen zu tun hatte und die OP erst im Nachhinein habe machen lassen. Und ohne diese medizinische Betreuung wäre das auf jeden Fall auch nicht möglich gewesen.
Wie ist es, morgens ohne Schmerzen aufzustehen?
Schön. Nee, es ist tatsächlich ein Gefühl, wird es nicht nur für den Sport bezogen, sondern auch so für den Alltag, was ich sehr genieße. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Man kann sich einfach wieder bewegen. Man hat nicht bei jeder Bewegung im Kopf, oh, kann ich jetzt die Tasse schmerzfrei aus dem Schrank rausholen? Kann ich das Kind hochheben? Kann ich jetzt spazieren gehen, ohne dass die Knie wehtun? Also es ist ein ganz anderes Gefühl und was ich sehr genieße.
Denn das alles, was Sie gerade beschrieben haben, ging vor einem Jahr noch nicht. Sie mussten damals Ihren Rücktritt vom Profi-Beachvolleyball erklären. Und was ist in der Zwischenzeit passiert, dass es Ihnen jetzt wieder gut geht?
Ich muss sagen, ich hatte ein großes Glück, dass ich ein Management habe, was mich zu einem Heilpraktiker nach Essen geschickt hat. Nachdem ich in Hamburg viel mit Nationalmannschaftsarzt, aber auch viel schulmedizinische Sachen fast täglich eigentlich ausprobiert habe, beziehungsweise mich untersuchen lassen habe und leider keine Ursache gefunden wurde, habe ich dann nach 4 Monaten später einen Heilpraktiker aufgesucht und mit dem ein bisschen Hokuspokus gemacht, beziehungsweise hat er mich in den Augen untersucht und somit gefunden, welche Ursachen tatsächlich dafür zuständig sind, dass ich diese Probleme und Schmerzen habe.
Was hat der gemacht? Der hat Ihnen in die Augen geguckt, sagen Sie, und dann?
Genau, der hat mir in die Augen geguckt und hat mir dann Sachen aufgezählt, die er bei mir diagnostiziert hat. Also fing mit Pfeifisch und Drüsenfieber an, wo ich noch gedacht habe, gut, das hätte man auch in der Zeitung lesen können, dass ich das mal hatte. Aber dann ging es weiter mit Tinnitus, Kopfschmerzen, also Sachen, die meine Frau zu Hause wusste, aber ansonsten wirklich keiner. Und hat dann im Anschluss nochmal schulmedizinische Tests machen lassen, um die Sachen zu belegen. Und hat dann mich medikamentös eingestellt. Und ja, von da an war es tatsächlich so, dass ich Woche für Woche schmerzfreier wurde, mich besser bewegen konnte, wieder einen ganz anderen, ja, Energie hatte, um so einen Tag zu überstehen. Und ja, muss sagen, dass ich da Glück hatte, dass ich zu ihm gebracht wurde.
Haben Sie denn so eine Ursache ausmachen können für all das Übel vorher?
Ja, tatsächlich einmal das pfeifische Drüsenfieber, was immer noch nicht aus dem Körper raus war und immer noch in mir gewuchert hatte. Und der Darm war nicht ganz so intakt, wie er hätte sein müssen.
Und das konnten Sie jetzt alles beheben? Und wie sieht jetzt Ihr Alltag aus? Sie haben dann irgendwann auch eine neue Partnerin gefunden, ein neues Team. Wie ging es dann weiter, als Sie gemerkt haben, mein Körper will tatsächlich wieder? Vorher hat es wahrscheinlich auch keinen Plan B gegeben für etwas anderes, oder? Ganz viele Fragen tun sich da ja auf.
Genau, also tatsächlich einen Plan B gab es erstmal soweit nicht. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie ich mein Leben jetzt nach dem Sport gestalten werde und habe durch den Sport natürlich einige Türen öffnen können, um da wirklich ein zweites Standbein aufzubauen. Aber jetzt mit dem Hinblick, dass es der Körper wieder mitmacht und die Prognose auch war, dass ich mich wieder schmerzfrei bewegen kann, wo ich zum Arzt noch meinte, na, ich weiß gar nicht, wie schmerzfrei bewegen ist, das kannte ich die letzten Jahre gar nicht, war es dann für mich eigentlich klar, gut, wenn der Körper wirklich wieder gesund ist und ich schmerzfrei bin, dann will ich auf jeden Fall den Sport weiter ausüben. So alt bin ich noch nicht und habe dann noch ein paar Jahre vor mir und habe dann angefangen, leichtes Training zu machen, erstmal wieder im Stabi-Bereich, um ein bisschen Grundspannung reinzukriegen. Habe dann nach der Saison mich ein bisschen umgehorcht und meine neue Partnerin Melanie Gernhardt gefunden.
War Vizemeisterin in Deutschland 2017, glaube ich.
Genau, und eigentlich einer der erfolgreichsten Spielerinnen seit Jahren auf der deutschen Tour und ja auch noch eine langjährige Freundin von mir. Von daher ist das wirklich eine Konstellation, auf die ich mich sehr freue. Ich weiß, dass wir viel Spaß miteinander haben werden und auch sehr erfolgreich unterwegs sein werden. Ja, und habe jetzt dann ab Oktober wieder mit Hanteltraining, Gewichtstraining angefangen und bin seit Januar wieder am Balltraining. Und tatsächlich erstmal so wie Anfänger, wenn man spielt, dass man rote Arme danach bekommt, wenn man so auf den Ball baggert. Macht aber sehr viel Spaß und bislang wirklich alles schmerzfrei.
Können Sie denn gemeinsam mit Ihrer neuen Partnerin trainieren? Weil Sie sind ja an unterschiedlichen Orten.
Genau, also wir trainieren auch viel selbstständig. Ich in Hamburg, Melli in Berlin. Aber wir werden uns immer wieder mal in Hamburg, aber auch mal in Berlin treffen, um gemeinsame Einheiten zu absolvieren.
Vor einem Jahr mussten Sie Ihre Karriere im Beachvolleyball beenden, weil es gesundheitlich nicht mehr ging. Jetzt sind Sie wieder da. Gibt es noch Zweifel, ob es die richtige Entscheidung war, zurückzukommen?
Nee, Zweifel überhaupt nicht. Ich freue mich wahnsinnig drauf, dass ich wieder das machen kann, was mir Spaß macht, meinen Sport wieder ausüben kann. Und ob es dann wirklich reicht, um nochmal international anzugreifen, 2024 vielleicht in Paris zu spielen, das werde ich dieses Jahr sehen. Bislang bin ich sehr optimistisch. Ich bin wirklich schmerzfrei und habe schon viele Sachen im Training auch wieder ausprobiert. Und wenn es so weitergeht, bin ich da sehr guter Dinge, aber sehe es erstmal ganz locker und werde dieses Jahr abwarten, wie es bei nationaler Belastung, ja, mein Körper sich verhalten wird und dann entscheiden, wie es danach weitergeht.
Wie sieht denn überhaupt so ein Alltag einer Beachvolleyballerin aus? Früher waren Sie wahrscheinlich extremst getaktet vom Sport her. Ist das noch genauso?
Nee, ganz genauso nicht mehr. Also ich habe mein Trainingspensum auch ein bisschen runtergefahren, beziehungsweise jetzt zum Anfang noch nicht wieder bei 100% angefangen, sondern bei weniger Trainingseinheiten. Früher war es tatsächlich so, dass wir 2x2 Stunden am Tag trainiert haben. Dazwischen waren Physiotherapie-Einheiten oder mit der Sportpsychologin getroffen. Oder man ist ja auch selbstständig als Beachvolleyballer, hat Flüge, Hotels, Trainingslager gebucht, geplant, organisiert. Jetzt sieht es eher so aus, dass ich den Vormittag, wenn die Kleinen in der Kita sind, nutze, um wirklich dann voll meinem Sport zu widmen und 1 bis 2 Mal zu trainieren. Und nachmittags, abends sind dann eher Familienzeit angesagt, wo ich mich dann mit den Kleinen zu Hause beschäftige oder mich da um die Kleinen sorge.
Laura Ludwig bereitet sich gerade auf die Olympischen Spiele vor. Auch sie hat eine neue Partnerin gefunden. Wenn Tokio ansteht, da werden wahrscheinlich bei Ihnen viele Erinnerungen hochkommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch letztes Jahr die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg. Das war auch so ein Event, wo wir wahnsinnig gerne zusammengespielt hätten oder ich auch sehr gerne mit dran teilgenommen hätte, wo ich gedacht habe, ach Mensch, da wird mein Herz ordentlich bluten. muss sagen, es hat mir aber trotzdem viel Spaß gemacht, auch nur als Zuschauer da zu sein. Und ich hoffe, dass es genauso bei Olympia sein wird, dass da nicht die Trauer, dass man jetzt da nicht mitspielen kann, überwiegt, sondern wirklich das Mitfiebern der deutschen Teams, das Miterleben und das einfach so als schönes Event wahrnehmen kann.
Sie haben über viele Jahre fast täglich Ihre Zeit mit Laura Ludwig verbracht, weil man natürlich als Team auch so zusammenwachsen muss. Wie ist das jetzt mit einer neuen Partnerin? Wie kommen Sie da rein?
Da ist der Vorteil, dass Melli und ich, also meine neue Partnerin, wir uns schon seit vielen, vielen Jahren kennen. Wir haben auch schon mal zusammen gespielt. Vor 7, 8 Jahren war es, glaube ich. Das heißt, wir kennen uns auf jeden Fall schon sehr gut und sind beide sehr erfahrene Spielerinnen, weswegen wir jetzt auch gerade nicht jeden Tag zusammen trainieren, sondern auch viel Einzeltraining, ich in Hamburg, Melli in Berlin, trainieren, absolvieren werden. Und durch die Erfahrung dann, denke ich, sehr schnell wieder zusammenfinden werden auf dem Feld, dass wir da von der Passabstimmung und sowas da schnell reinkommen werden. Und bin gespannt, wie es läuft, aber bin da sehr zuversichtlich.
Es gab da viele Interviews zum Thema Freundschaft und Arbeitskolleginnen, wie dieses Verhältnis dann auch ist. Mhm. Sie sagen jetzt, es ist eine Freundschaft. Ich glaube, bei Laura Ludwig, da waren Sie vom Typ auch sehr unterschiedlich. Kommt da dann ein Sportpsychologe, den Sie gerade erwähnt haben, kommt so jemand dann zum Tragen, um zu gucken, was sind da die eigentlichen Typen? Wie kann man das gut zusammenbringen?
Auf jeden Fall. Also da hat sowohl unser gesamtes Team drumherum, aber auch vor allen Dingen unsere Sportpsychologin viel mit uns dran gearbeitet. Laura und ich mussten uns damals erstmal wirklich kennenlernen. Wir kannten uns, außer dass wir mal ein, zweimal gegeneinander gespielt haben, im Vorfeld noch gar nicht. Haben uns aus sportlichen Gründen zusammengetan und hatten ein klares Ziel und waren da auch voll auf einer Wellenlänge. Aber sonst waren wir wirklich sehr unterschiedliche Charaktere. Und da mussten wir uns das erste Jahr erstmal kennenlernen, rausfinden, wie der andere tickt.
Muss man sich auch zusammenraufen wahrscheinlich,
genau,
oder?
Genau, zusammen auf jeden Fall. Also es gibt natürlich auch immer wieder Stresssituationen, gerade in Turniersituationen oder Spielen, wo es nicht so gut läuft, wo man ja mit Stress umgehen muss und dann vielleicht auch mit einer Partnerin, mit der man vielleicht gerade irgendwie was angesehen hat oder wahrnimmt, da sind ja Frauen auch manchmal sehr sensibel. Da hatten wir dann mit unserer Sportpsychologin auf jeden Fall ein großes Feld, was wir gesagt haben, da wollen wir uns besser kennenlernen, verstehen, akzeptieren und wie können wir optimal auf dem Feld zusammenarbeiten, auch wenn wir sehr unterschiedliche Charaktere sind.
Sie sind 2013 vom Hallenvolleyball zum Beachvolleyball gewechselt. Die allermeisten von uns haben ja so gar keine Vorstellung, was das überhaupt bedeutet. Ist das eine andere Welt, in die Sie da hineingeraten sind?
Auf jeden Fall. Also es sind schon ähnliche Regeln, die dort stattfinden. Also jetzt keine komplett unterschiedliche Sportarten. Aber allein, wenn man sich die Mannschaftsgrößen anguckt, ist es aus der Halle, ist man 12 Leute, 6 stehen auf dem Feld. Zum Beachvolleyball 2 Leute, 2 stehen auch auf dem Feld. Ich finde immer, den größten Unterschied ist so, dass man in der Halle, wenn man schlecht spielt oder einen nicht so guten Tag hat, ausgewechselt werden kann. Man einen Trainer an der Seite hat, der eigentlich die Fäden in der Hand hat und einem sagt, was man zu tun oder zu machen hat. Im Beachvolleyball ist es da sehr selbstständig. Also abgesehen davon, dass wir uns das Team selber zusammen organisieren, also Trainer suchen, Management suchen, Ärzte, Physios und so weiter. Aber auch auf dem Feld, man hat keinen Trainer neben sich stehen, der einem sagt, was man macht, sondern macht im Vorfeld eine Besprechung. Man muss die Auszeiten selber nehmen. Man ist so ein bisschen sich selber überlassen und hat deutlich mehr Verantwortung. Wo ich wusste, das ist genau das, wozu ich Lust habe und mich deswegen auch für diesen Wechsel entschieden habe.
Also das lag mit da als Grundlage darunter, dass Sie gesagt haben, ich möchte diesen Wechsel, weil es könnte einen ja auch total überraschen, dass man sagt, oh je, jetzt muss ich plötzlich alles selbst organisieren.
Nee, war mit einem tatsächlichen Grund, warum ich diesen Wechsel wollte. Also mein Beachvolleyball auch so immer Spaß gemacht, statt in irgendwelchen Sporthallen Sport zu machen und irgendwo draußen meistens an sehr schönen Stränden Sport zu treiben, ist auf jeden Fall auch natürlich ein Vorteil gewesen. Aber auch gerade diese Selbstständigkeit, dieses Organisatorische, was dazu gehört, war was, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne so haben.
Ja, das ist so die Klischee-Vorstellung, die man vom Beachvolleyball hat. Es geht an die schönsten Strände. Wie haben Sie sich dahingehend organisiert? Weil am Anfang hat man natürlich noch nicht die Siege, noch nicht das Preisgeld, was man nach Hause bringen kann.
Auf jeden Fall. Also ich hatte natürlich großes Glück, einmal mit Laura spielen zu dürfen, die in Beachvolleyball schon einen Namen hatte und dementsprechend auch Sponsoren reinkamen. Hatte ein ganz großes Glück, dass die Sportfördergruppe der Bundeswehr seit Jahren ein treuer Partner von mir ist, wo wir für unseren Sport freigestellt werden. Und somit hatte ich dann schon ein paar Gelder zur Verfügung stehen, um die Reisen, die Trainer, die Hotelkosten, Flüge und so weiter auch stemmen zu können und war nicht ganz auf das Preisgeld angewiesen.
Also es klingt, als seien Sie von einer behüteten Mannschaft in ein Logistikunternehmen gewechselt.
Ja, kann man so sagen. Also es ist tatsächlich, wenn man die beiden Sportarten so vergleicht, ist es so, dass man in der Halle einen Vertrag unterschreibt bei einer Mannschaft. Man da gesagt bekommen, wir treffen uns am Samstag um 10 Uhr und fahren dann gemeinschaftlich mit dem Bus nach Stuttgart und spielen da.
Ist ja alles organisiert.
Ist alles organisiert. Die Trikots hat man meistens auch noch mit hingebracht bekommen. Wir haben uns selbstständig ein Team organisiert. Wir haben selber überlegt, mit welchen Teams wollen wir wann Trainingslager machen. Was macht Sinn? Immer natürlich eine Absprache mit dem Trainer, der dann sportlich auch gesagt hat, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. So Flüge selber kaufen, organisieren, welcher Trainer mitkommt. Ein Physiotherapeut muss mitkommen, einen Sportpsychologe suchen. Hotelkosten für alle, beziehungsweise auch Hotelunterkünfte, alles buchen. War ein großer neuer Schritt, aber ich finde auch ein Schritt, der ja viel Spaß macht, beziehungsweise man auch selber dann gucken kann, welchen Flug möchte ich am liebsten nehmen, welcher Unterkunft möchte ich untergebracht sein. Man soll sich ja dann auch wohlfühlen, wenn man fast 250 Tage im Jahr unterwegs ist.
Wie wichtig ist die richtige Strategie, auch zu gucken, bei welchen Turnieren melde ich mich an, damit ich die und die Ziele verfolgen kann? Es klingt so, als sei das extrem wichtig.
Sehr wichtig, auf jeden Fall. Also es gibt ja auf der FIVB-Tour oder World Tour sehr viele verschiedene Turniere, verschiedene Sterne, also 5- bis 1-Sterne-Turniere gibt es mittlerweile, wo man unterschiedlich viele Punkte sammeln kann. Und gerade dann mit Hinblick auf Olympia muss man schon gucken, welche Turniere kann ich spielen. Wenn ich da gut abschneide, gewinne ich so und so viele Punkte, verliere aber dann das Ergebnis meines, das 6. letzte Turnier, was ich gespielt habe, fällt dann raus. Also da gibt schon einiges zu beobachten, aber da hatten wir Gott sei Dank auch wirklich ein großes Team um uns herum. Einen, der sich sehr gut mit diesen ganzen Punkten auskannte, der uns dann da immer noch mal ein bisschen den Rücken frei gehalten hat und gesagt hat, das macht Sinn, das macht nicht Sinn. Aber waren auch zum Schluss endlich, also eigentlich in so einer Phase, wo wir nicht unbedingt auf diese Punkte achten mussten, sondern weil wir genügend Punkte schon für Olympia hatten damals.
Ja, und 2018 ging Laura Ludwig dann in die Babypause und Sie gaben die Schwangerschaft ihrer Frau Maria bekannt und haben dann Drillinge bekommen. Wenn Sie im Alltag mit Familie unterwegs sind, inwiefern fallen Sie auf?
Wir haben Wege gefunden, nicht mehr ganz so sehr aufzufallen. Also ich glaube, am Anfang, als wir noch mit dem Drillingswagen unterwegs waren, waren wir schon noch ein Hingucker und viele Leute haben sich in den Weg gestellt, um zu gucken und wirklich nachzuzählen, wie viele Kinder das sind. Mittlerweile fahren wir einen Zwillings- und einen Einlingswagen, da fällt es bei 2 Frauen nicht auf, dass es Drillinge sind und kommen so ein bisschen versteckter durchs Leben.
Sie haben sich entschieden, auch öffentlich über Privates zu sprechen. Ist das eine Entscheidung, die Ihnen schwer gefallen ist?
Schwer gefallen nicht. Ich finde immer, oder beziehungsweise aus meiner Homosexualität habe ich jetzt nie ein Geheimnis gemacht. Für mich gehört das dazu, wie Mann und Frau genauso dazugehören. Und habe da kein Geheimnis draus gemacht, fand es aber auch immer unpassend, das irgendwie an die große Glocke zu hängen, weil es für mich nichts Besonderes ist. Habe dann aber mit der Geburt der Drillinge oder mit dem Vorhaben, dass wir Familie gründen wollen, tatsächlich doch festgestellt, dass es noch viele Umwege gibt oder viele Steine, die da in den Weg gelegt werden. Wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe gerade durch den Sport eine Stimme und das ist ein Thema, was viele andere Leute auch betrifft und wollte die Stimme dann einfach mal nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es doch noch nicht so gleichgestellt ist wie Mann und Frau in Deutschland.
Ja, wie schwer war es denn, Eltern zu werden?
Ja, tatsächlich nicht leicht. Also es war auf jeden Fall alleine im Vorfeld, bis wir eine Klinik gefunden haben, eine Samenbank gefunden haben, die uns da betreuen wollen in Deutschland. Viele Wege, viel Papierkram, was erledigt werden musste. Ich musste im Vorfeld beim Notariat ein Schreiben aufsetzen, dass ich den Unterhalt auf jeden Fall für das Kind, nachher sind es ja die Kinder geworden, auf mich nehme. Habe da eigentlich alle Pflichten angenommen, aber noch keine Rechte zugeschrieben bekommen. Also ich hatte dann, als die Kinder da waren, Pflichten, aber noch kein Recht daran oder konnte nicht sagen, dass es meine Kinder sind. Also mussten danach dann wirklich noch den normalen Adoptionsweg gehen, wo wir uns vor dem Jugendamt dann nochmal nackig machen mussten sozusagen. Also da wirklich nochmal alles zeigen mussten, nachgehen mussten. Wir haben Besuch bekommen vom Jugendamt, die sich zu Hause umguckt haben. Hat dann auch tatsächlich, ich glaube, kurz vorm ersten Geburtstag war es dann endlich soweit, dass ich auch Rechte bekommen habe und die Kinder offiziell als meine Kinder bezeichnen konnte. Wenn man das jetzt mit einem Frau und Mann vergleicht, die vielleicht auch über eine Samenbank sich helfen lassen, selbst wenn der Ehemann nicht der leibliche Vater wäre, würde der von Anfang an als Vater mit eingetragen werden. Und da sind natürlich schon Unterschiede, die ich nicht verstehen kann, warum sie noch da sind.
Warum haben Sie sich für eine anonyme Samenbank entschieden?
Auch weil wir da eigentlich keine Probleme im Nachhinein haben wollten, dass vielleicht dann doch, es gibt natürlich auch welche, die es dann im Freundeskreis oder entfernten Freundeskreis dann machen, aber sobald das Kind dann da ist, dann vielleicht doch irgendwie die Sehnsucht des Spenders oder des Vaters dann aufkommen und sagen, ich möchte da doch teilhaben, sondern haben uns deswegen für eine Anonyme entschieden. Die Kleinen haben den, oder beziehungsweise wenn sie groß und 18 sind, können sie ihren Spender ausfindig machen und ihn auch kennenlernen, wenn sie das wollen. Aber er hat jetzt keine Rechte oder kann uns da nicht reingreifen oder da irgendwie das Sorgerecht streitig machen.
Was wäre im Fall einer Trennung? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Also darüber reden wir nicht oder haben wir auch auf jeden Fall nicht vor. Aber ich glaube, dadurch, dass jetzt die Kinder zu gleichen Teil mir gehören, also sorgerecht betrachtet, würde das wahrscheinlich so ablaufen wie bei Mann und Frau auch. Aber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht und möchte ich mir auch noch keine Gedanken drüber machen.
Im Oktober 2018 kamen die Drillinge. Wie war überhaupt diese Nachricht, als Sie gehört haben, es sind Drillinge? Können Sie sich an die Situation erinnern? Bestimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also es war tatsächlich noch sehr früh in der Schwangerschaft. Wir hatten schon lange probiert, schwanger zu werden und waren daher eigentlich sehr glücklich in dem Moment, als wir erfahren haben, dass es wirklich geklappt hat und wir schwanger sind. Aber im selben Atemzug haben wir halt auch erfahren direkt, dass es drei sind. Bei mir hat die Freude überwiegt, dass es geklappt hat. Bei Maria, die ja dann auch die Schwangerschaft ausgetragen hat, war auch auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Respekt vor allen Dingen vor der Schwangerschaft da. Und musste es nochmal ein, zwei Tage sacken lassen, aber dann hat auf jeden Fall die Freude überwiegt.
Ja, und bis ein Alltag, so ein richtiger Alltag einkehrt, das dauert vermutlich noch eine Weile. Sie halten auch Vorträge in Unternehmen und sagen, Führungskräfte können viel von Spitzensportlern lernen. Wann haben Sie festgestellt, dass Sie mit Ihrer Erfahrung aus dem Spitzensport Führungskräften etwas mitgeben können?
Tatsächlich fing es schon an, als ich mit Laura noch zusammengespielt habe, dass wir da für ein, zwei Veranstaltungen mal gebucht worden sind, wo wir auf diesen Tagungen, ja, als Interviewgast gebucht worden sind und einfach ein bisschen aus unserem alltäglichen Leben Sport berichten können. Letztendlich sind wir auch ein selbstständiges Unternehmen gewesen, was sich selber organisieren musste, selber ja darauf angewiesen war, immer eine Spitzenleistung abzurufen, mit Qualifikation und sowas auch unter Druck gesetzt war, die Leistung abzurufen und haben da schon viele Parallelen ziehen können. Und jetzt nach meinem Karriereende war ich natürlich ja auf der Suche und gesagt, okay, was mache ich jetzt? Irgendwie muss ich meine fünfköpfige Familie zu Hause ernähren. Und hatte da mit meinem Management gesprochen, der natürlich da auch ja sehr begeistert von war und gesagt hat, dass da viele Parallelen gibt und mir geholfen hat, dass wir da zusammen einen Vortrag entwickeln können. Und mittlerweile freue ich mich auf diese neue Herausforderung, die anzugehen. Und ich kann sagen, dass es einfach viele Parallelen gibt, weil es letztendlich wirklich auch ein selbstständiges Unternehmen war, was wir geführt haben und auch sehr erfolgreich geführt haben.
Und wenn Sie so einen Vortrag entwickeln, was ist der Hinhörer zum Einstieg, womit Sie die Leute dann auch packen?
Tatsächlich sind es die, gerade in einem Sport, finde ich, Emotionen ist das, was man rüberbringen kann, was man den Leuten mitgeben kann, worüber man die Leute packen kann. Und da war auf jeden Fall ein großer emotionaler Sieg
Rio für uns wahrscheinlich.
Auch Rio, genau, eins der Momente, von dem man erzählen kann, um da wirklich ja viele Zuschauer erstmal zu packen und zu, ja, zum Mithören, Mitdenken anregen kann, ja.
Wie steigen Sie da ein? Da ging es um den Gewinn der olympischen Goldmedaille. Sind Sie dann mitten im Turnier in der Situation? Nehmen Sie die Zuhörer damit rein?
Ich habe tatsächlich eher angefangen mit dem typischen Bild. Ich glaube, wir hatten es vorhin auch schon mal kurz, was man sich unter Beachvolleyball eigentlich vorstellt.
Die Klischees.
Die Klischees, genau. Also Strand, Urlaub, vielleicht an der Bar irgendwo sitzen, ein bisschen spielen und so weiter. Aber was es bedeutet, wirklich Profisport, Beachvolleyball zu betreiben, welche Situationen alles dazugehören, was man alles erbringen muss, Leistung bringen muss, um da wirklich ganz oben zu stehen, um sich dann so einen Kindheitstraum Olympia 2016 Rio zu verwirklichen.
Ist das etwas, was Ihnen begegnet? So ein Klischee, dass man Beachvolleyball vielleicht auch eher mal belächelt? Ach, da sind ein paar Mädels und die springen im Sand rum?
Früher tatsächlich ja. Mittlerweile muss ich sagen, es ist eher so, ich habe das ja dann im Urlaub mal ausprobiert und festgestellt, wie schwer das doch tatsächlich ist und das ist ja wahnsinnig anstrengend und so weiter. Also da ist es eher so, dadurch, dass man es mal im Urlaub gespielt hat, weiß man auch mittlerweile, dass es wirklich ein Sport ist, der sehr vielfältig und anstrengend ist.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben eine fünfköpfige Familie zu ernähren. Da gibt es noch mehr, was Sie beruflich angehen an Perspektiven. Hat Geld je eine Rolle gespielt bei der Auswahl Ihres Sports?
Nee, also dann hätte ich mir vielleicht doch was anderes überlegt, als Beachvolleyball zu spielen. Nee, es war tatsächlich mein Hobby, den ich sehr, sehr gerne ausgeübt habe und bin sehr dankbar, dass ich den eigentlich zu meinem Beruf machen konnte. Aber natürlich ist Geld gerade mittlerweile mit einer Familie, aber auch die letzten Jahre, wo man wusste, man hat ein großes Team um sich herum, was man natürlich finanziell irgendwie stemmen muss, war es natürlich als ja, eigenständiges Unternehmen eine wichtige Rolle, die man dann auch irgendwie im Blick haben musste.
Und wenn man über Sport spricht, spricht man automatisch immer über Sponsoren. Wie schwierig ist das im Beachvolleyball?
Es wird besser auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich hatte großes Glück, dass ich mit Laura an der Seite dann spielen durfte, die schon einen Namen im Beachvolleyball hatte, als wir zusammen angefangen haben. Dadurch dann natürlich auch Sponsoren gefunden haben. Und gerade dann im Laufe der Jahre, wo wir dann auch wirklich Europameister, Deutscher Meister, also erste gemeinsame Erfolge eingefahren haben, war es dann so, dass wir zum Ende hin doch sehr gut aufgestellt waren mit dem Olympiasieg oder auch mit der Weltmeisterschaft danach noch, dass wir da finanziell sehr, sehr gute Unterstützung hatten. Ist aber im Beachvolleyball, ja, ich würde sagen, vielleicht die ersten 2, 3 Top-Teams in Deutschland können finanziell davon leben. Alle anderen machen tatsächlich eine Art Doppelleben, also gehen voll arbeiten und üben den Sport noch nebenbei aus.
Und dieses Doppelleben, wird Sie das auch in Zukunft betreffen? Weil Sie sind ja ausgebildete Physiotherapeutin, aber ich glaube, Sie sondieren gerade in Richtung Startup. Also was interessiert und reizt Sie da?
Genau, also als Physiotherapeut werde ich erstmal nicht anfangen zu arbeiten. Das ist ein Beruf, der mir Spaß macht und ich den mir auch vorstellen könnte, irgendwann auszuüben. Aber es haben sich einfach über den Sport viele andere Türen geöffnet, wo ich gerne einsteigen würde und vor allen Dingen auch irgendwie Richtung Sport die Verbindung auch nach dem Sport bestehen bleiben soll. Startup ist eine sehr interessante Nische, finde ich. Mir fehlt leider noch selber die Idee, um alleine ein Startup zu gründen. Aber ich finde so ein junges, dynamisches Team, was irgendwie vorhat, groß rauszukommen oder da auch ja, an sich selber glaubt und viel investiert, um groß zu werden, finde ich sehr, sehr spannend und würde da gerne irgendwo mit einsteigen.
Aber was könnte das sein? Wo ist es? Braucht dann ja auch ein Können, ein Vermögen und einen großen Reiz, wo Sie sagen, ja, das kann ich mir vorstellen und das kann ich aber auch leisten.
Genau, also es ist auf jeden Fall was, was ich nicht alleine stemmen kann und deswegen da eher mit auf dem Boot springen möchte und auf jeden Fall auch in der Nische sein muss, wo ich sage, da kann ich auch was mit reinbringen. Also wenn es jetzt, wir haben schon verschiedene Gespräche geführt oder verschiedene Unternehmen uns angeguckt, gerade was so ein Thema Sport, Kleidung oder aber auch Nahrungsergänzungsmittel, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich da selber große Erfahrungen gemacht habe in den letzten Jahren und positive Erfahrungen gemacht habe. Denke ich, gibt es da gerade alles, was mit dem Sportbereich zu tun hat, viele Nischen, wo es reinpassen würde und bin da noch auf der Suche tatsächlich, noch das Passende zu finden und hoffe, dass es da ja irgendwann ein Match gibt.
Ja, und Sie haben mal über Ihre Entbehrungen gesagt, einmal im Jahr fahre ich zum Kölner Karneval und hol mir alles zurück. Wofür kann der Kölner Karneval entschädigen, Kira Walkenhorst? Jetzt bin ich gespannt, was Sie sagen.
Für das restliche Jahr diszipliniertes Training und Verzicht auf viele andere tolle Veranstaltungen.
Und woher kommt der Bezug zum Kölner Karneval? Sie leben in Hamburg, Sie stammen ursprünglich aus Essen im Ruhrgebiet.
Genau, also eigentlich bin ich schon mit Karneval aufgewachsen, war viel früher mit meinen Eltern oder Familie auch unterwegs, auch in Köln zum Karneval feiern. Und als ich dann einen Zwischenstopp in Leverkusen gemacht habe für 3, 4 Jahre, war natürlich Köln ein Katzensprung und da ja, war man dann sehr viel und häufig beim Karneval unterwegs.
Wie exzessiv haben Sie es betrieben?
Natürlich immer im Rahmen.
Was heißt Rahmen?
Also gerade jetzt die letzten Jahre muss ich sagen, es gab glaube ich ein Jahr während der aktiven Zeit, wo ich komplett drauf verzichten musste. Ansonsten habe ich es doch immer einrichten können, dass ich zumindest einen Tag mal zum Kölner Karneval vorbeigehen konnte. Aber meistens lag es tatsächlich dann irgendwie zwischen Trainingslager und Turnier oder 2 Trainingslagern, sodass man ja schon ein bisschen haushalten musste und sich nicht komplett gehen lassen konnte an dem Tag, sondern das wirklich, ja, so, aber eigentlich auch ganz schön, weil so konnte man den ganzen Tag genießen und mir ging es am nächsten Tag nicht so schlecht.
Ging es dann in Verkleidung dahin oder ohne?
Nee, natürlich mit Verkleidung. Ich glaube, ohne Verkleidung würde man da auch mehr auffallen als in Verkleidung.
Und was waren so typische Verkleidungen, wo Sie gesagt haben, weil der Karneval ist ja auch dazu da, dass man einfach mal eine Rolle tauschen kann und in andere Rollen, die einen reizen, reinspringen kann.
Das stimmt. Tatsächlich hatten wir oft irgendwelche Gruppenkostüme, manchmal die Chipmunks.
Was sind die Chipmunks?
Chipmunks. diese Erdmännchen-Sendung, früher, genau. Da sind wir mal als Gruppenkostüme gegangen. Ja. Die Ninja Turtles waren wir mal. Also meistens sind es dann irgendwie doch so Gruppenkostüme, die wir hatten und uns dann einfach wieder einen netten Tag. Letztendlich war es ja dann doch mit Freunden machen, den man ja sonst die letzten Jahre sehr zu kurz kommen lassen hat.
Jetzt gerade ist Hochsaison, fünfte Jahreszeit. Wie sieht's aktuell aus?
Ja, keine Zeit. Also tatsächlich, dieses Jahr wird schwer. Wir haben ja bislang immer nur Fotos oder Videos von Freunden bekommen, die da schon aktiv unterwegs waren. Zum Rosenmontag oder Altweiber wird es dieses Jahr leider auch bei mir nicht passen. Da stehen andere Termine gerade an. Von daher werde ich dieses Jahr nochmal verzichten müssen. Vielleicht im November dann 11.11. Ich hoffe, ab nächsten Jahr wieder auf jeden Fall dabei zu sein.
Aber es hat sich schon da eine karnevalistische Leidenschaft raus entwickelt. Also das hört man schon raus. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich gab auch, 2017 war es, glaube ich, da durfte ich auf dem Rosenmontagszug in Köln, wurde ich eingeladen, mit auf dem Wagen mitzufahren. Das war auch auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis. Und ich hoffe, wenn die Kleinen ein bisschen größer sind, dann können wir da auch zusammen hingehen und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
Gerade eben stand ein Kollege aus der Musikredaktion im Studio und fragte sie, Mensch, wie ist das eigentlich mit Musik beim Beachvolleyball? Inwiefern spielt die Musik eine Rolle?
Ja, tatsächlich gar nicht so eine große Rolle, beziehungsweise in zweierlei betrachtet. Also im Vorfeld haben wir schon jeder Athlet, aber auch seine eigene Musik, die er vielleicht hört, um sich ein bisschen aufzupuschen. Oder wenn man sehr nervös ist, vielleicht auch eher ein, zwei ruhigere Lieder hört, um ein bisschen runterzufahren. Also das ist immer sehr individuell angepasst. Aber bei den Turnieren selber, während des Spiels, was da für Musik läuft, da haben wir wenig Einfluss drauf. Und da ist es eigentlich so, dass die Athleten eher versuchen, die Musik ein bisschen auszublenden und eher in dem Tunnel zu bleiben, um wirklich sich auf sein Spiel zu konzentrieren.
Ja, das ist vermutlich keine Musik in den Ohren, wenn in Rio im Stadion 50.000 Leute buhen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, es war auf jeden Fall genauso eine Technikfrage wie Pritschen, Baggern, Schlagen auch eine Technikfrage ist. Die haben wir im Vorfeld mit unserer Sportpsychologin lange geübt und hatten da uns verschiedene Tricks, Methoden angeeignet, um verschiedene Sachen auszublenden. Häufig auch schon mal erwähnt, dass wir so ein, über fünf Sinne haben wir ja, um Sachen wahrzunehmen und man kann sich nicht auf alle fünf Sinne gleichzeitig konzentrieren.
Sondern eher fokussieren dann auf einen.
Fokussieren auf einen, genau. Das heißt, wenn wir diese Buhrufe ausblenden wollten in Rio, haben wir viel den Ball angefasst oder uns mal einen Sand in die Hand genommen und den bewusst gefühlt, weil man damit einfach dann das Hören in dem Moment ein bisschen ausblenden konnte.
Ich sage danke für den Besuch in SWR1 Leute. Mal gucken, ob die Kollegen vom Nachmittag doch noch in Sachen Musik was aus Ihnen rauskriegen. Und Ihnen alles Gute, Kira Walkenhorst.
Dankeschön.
Eins gehört.